Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Wieder einmal herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. In der vorigen Sendung zum ersten Petrusbrief haben wir mit dem dritten Kapitel begonnen, in dem das Thema des zweiten Kapitels, nämlich die Trennung von der Welt, mit der Vorstellung von einem christlichen Lebensstil verbunden wird. Zunächst ging es um das Verhalten zu Hause, und Petrus erklärte, dass eine gute Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau ein ungemein wichtiges Element ist für ein vorbildliches Leben als Christ. Die Frau soll sich freiwillig dem Ehemann, dem Haupt der Familie, unterordnen, und der Ehemann soll seinerseits sie ehren und beschützen. Wenn ein geretteter Ehepartner mit einem nicht geretteten verheiratet ist, soll nicht das Reden, sondern sollen vielmehr vorbildliche Verhaltensweisen des geretteten Ehepartners der Grund dafür sein, warum der noch nicht errettete Partner schließlich auch ein Teil des christlichen Leibes, also der christlichen Gemeinde werden will. In dieser Sendung werden wir uns mit der Frage befassen, wie das angemessene Verhalten eines Christen in der Gemeinde aussieht. Hören Sie dazu aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, den Vers 8. Petrus schreibt: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Christen sollen gleichgesinnt, mitfühlend, sanftmütig und höflich sein, was bedeutet, dass sie eine demütige Gesinnung haben und sich nicht gegenseitig beherrschen sollen. Und folgendermaßen soll ein Christ unter anderen Christen handeln. Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Das bedeutet aus meiner Sicht, auch die andere Wange darzubieten, wie das Jesus in der Bergpredigt eindrücklich fordert. Wenn ein anderer Christ etwas Böses über uns sagt, etwas, was nicht stimmt, sollen wir dann zurückschlagen? Nein, sondern bitten Sie den Herrn darum, dass er sich um ihn kümmert. Wenn wir diese Haltung einnehmen, wird dies alle kleinen Grüppchen in der Gemeinde auflösen und jedem Streit in der Gemeinde ein Ende bereiten. Man darf nicht vergessen, dass wir hier auf Erden den Herrn vertreten. Ich lese Vers 10. Denn wer das Leben lieben und gute Taten sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Wir alle wollen leben und möglichst gut leben, aber leider gibt es heutzutage viele Christen, die das Leben nicht richtig genießen. Sie genießen das Leben nicht in vollen Zügen und nutzen seine Möglichkeiten nicht wirklich aus. Vor vielen Jahren kam einmal ein junger Medizinstudent zu mir. Er war der Vorsitzende der Jugendgruppe in der Gemeinde und nicht so sehr viel jünger als ich. Er sagte zu mir: Ich will, dass das Leben für mich wie eine Orange ist, eine Orange, aus der ich jeden Tropfen pressen kann. Ich will für Gott leben. Daran musste ich denken, als ich gerade in Vers 10 gelesen habe, wer das Leben lieben und gute Taten sehen will. Wenn man wirklich leben will, dann ist das, was Petrus noch weiter sagt, ein guter Schlüssel dazu. Er sagt, dass wir nie schlecht über andere sprechen sollen. Und wir sollen auch nicht betrügen, also andere hinters Licht führen oder lügen. Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Ein Kind Gottes soll sich nicht hinsetzen und weiß wie fromm tun, sondern wir sollen leben. Damit ist aber nicht gemeint, dass wir tratschen oder Böses tun sollen. Wir sollen leben, indem wir böse Taten unterlassen und das tun, was den Frieden fördert. Lassen Sie uns heute für Gott leben. Darauf kommt es an. Weiter mit Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Das ist eine wunderbare Bibelstelle. Vielleicht haben Sie es gemerkt, Petrus bezieht sich in den Versen 10 bis 12 auf Psalm 34. Und dort heißt es wörtlich, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Die Botschaft dieses Psalms ist wirklich sehr eindrücklich. Gott versichert den Menschen, dass er die Gebete der Seinen erhören wird. Diese Zusage finden wir auch an vielen anderen Stellen der Bibel. Eines sagt Gott aber nicht, dass er die Gebete jener hören wird, die nicht zu ihm gehören. Das Einzige, wofür ein Sünder beten kann, ist, Herr, ich gestehe, dass ich ein Sünder bin. Ich nehme Jesus Christus als meinen Heiland an und bitte dich, mich in ihm anzunehmen. Dieses Gebet, da bin ich mir sicher, wird von Gott erhört und beantwortet. Viele Menschen haben heutzutage die Vorstellung, dass jemand, der Gott verworfen hat, so leben kann, wie er will, und wenn er dann in einer schwierigen Situation steckt, kann er einfach mal eben im Gebet zu Gott kommen und erwarten, dass Gott ihm zuhört und seine Gebete beantwortet. Ich erinnere mich an einen Spielfilm, in dem jemand, der Gott eigentlich verworfen hatte, eines Tages nach Hause kommt und erschreckt feststellen muss, dass seine kleine Tochter als Notfall ins Krankenhaus gebracht werden musste. Also fällt er auf die Knie und fleht Gott an, seiner Tochter zu helfen. Und natürlich tut er das auch. Aber ist diese Filmszene wirklich realistisch? Ob Gott immer sofort antwortet? Ich meine, zuerst sollte diese Person mit Gott ins Reine kommen. Dann hat sie vermutlich wesentlich bessere Chancen, dass Gott ihre Gebete erhört. Denn Gott hat nicht versprochen, die Gebete jener zu hören, die nicht die seinen sind. In Prediger 2, Vers 17 kann man die Aussage eines Mannes nachlesen, der im Leben alles ausprobiert hat. Doch das hat ihn offenbar nicht befriedigt, denn er berichtet, »Darum verdroß es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und haschen nach dem Wind.« Wie viele Menschen leben heute für die Dinge dieser Welt, nur um eines Tages aufzuwachen und festzustellen, dass es das nicht wert ist. Das Leben ist eintönig und hat ohne Gott keinen Wert. Kein Wunder, dass manche Menschen müde werden, zum Teil sogar lebensmüde. Erst wenn ich mit Gott ins Reine komme, kann ich das Leben im Sinne Gottes in vollen Zügen genießen und sinnvoll nutzen. Bedeutet das nun, dass ein Kind Gottes allen Problemen der Welt davonfliegen kann? Petrus stellt in Vers 13 die Frage, »Und wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert?« Bedeutet das, dass Gott uns eine Rüstung gibt, mit der uns niemand verletzen kann? Sicher nicht. Aber Petrus schreibt in Vers 14, »Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht.« Wenn man für das Richtige leidet, sollte man sich als Kind Gottes freuen. Einige Christen sind wirklich unglaubwürdig in ihrem Zeugnis anderen gegenüber, denn sie denken nur, dass sie für Gott Stellung beziehen. Aber wenn wir still für das Richtige und für Gott einstehen, sollten wir uns freuen, wenn wir dafür leiden müssen. Liebe Hörer, ich möchte es hier noch einmal betonen. Sie werden dem Leiden in dieser Welt nicht entkommen, wenn Sie ein Kind Gottes sind. Gott hat nie gesagt, dass wir es hier unten einfach haben würden. Was nun in Vers 15 folgt, ist äußerst wichtig. Und ich hoffe, dass ich diesen Vers auf eine Art und Weise erklären kann, dass er Ihnen wirklich zu Herzen geht. Petrus schreibt, »Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.« Das bedeutet übrigens auch, dass man mehr über die Bibel wissen sollte als ein kleines Kind. Die Tragödie ist, dass es so viele Christen gibt, die laut ihren eigenen Angaben Christen sind, die sich aber in der Heiligen Schrift kaum auskennen. Wenn jemand ihren Glauben in Frage stellt und sie mit diversen Gegenargumenten konfrontiert, verfangen sie sich darin wie ein kleines Kätzchen in einem Wollknäuel. Allein schon aus diesem Grund ist es wichtig, sich regelmäßig mit der Bibel zu beschäftigen. Petrus schreibt, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Ich möchte Sie gern fragen, haben Sie so etwas wie ein kleines Heiligtum, eine kleine Kapelle in Ihrem Herzen? Wenn Sie mit dem Auto fahren, spazieren gehen, in einem Geschäft, im Büro oder in einem Klassenzimmer sind, ist dann eine kleine Kapelle in Ihrem Herzen, in die Sie sich zurückziehen und den Herrn heiligen können? Wenn es sie gibt, dann werden die anderen Menschen wissen, dass sie zu Gott gehören. Sie müssen es nicht die ganze Zeit sagen oder sich durch einige fromme Aussagen an unpassenden Stellen unbeliebt machen. Es reicht schon aus, wenn wir Gott, den Herrn, in unseren Herzen heiligen. Im Buch des Propheten Habakuk lesen wir, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm alle Welt. Am Sonntag gehen viele von uns in den Gottesdienst, aber manchmal denken wir dabei an den Strand, die Berge, das Mittagessen oder an irgendwelche Freizeitaktivitäten. In diesem Fall kann man wohl kaum sagen, vor Gott ist alle Welt stille. Und das liegt daran, dass wir Gott in unseren Herzen nicht heiligen. Doch genau darauf kommt es an. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen, schreibt Petrus in Vers 15 unseres Bibeltextes. Weiter mit Vers 16, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Mit anderen Worten, versichern Sie sich, dass jene, die schlecht von Ihnen sprechen, damit falsch liegen. Kurz nachdem ich als Pastor in einer Großstadtgemeinde angefangen hatte, traf ich auf einer Konferenz den Kollegen Jim McGinley und er fragte mich, wie gefällt es Ihnen, Pastor einer so großen Gemeinde zu sein? Ich sagte, einerseits ist es wunderbar, andererseits kursieren über mich so viele Gerüchte, dass ich kaum die Zeit finde, alles richtig zu stellen. McGinley antwortete mir, Gott sei Dank sind es nur falsche Gerüchte. Im Prinzip wollte er damit dasselbe zum Ausdruck bringen wie der Apostel Petrus. Solange die Gerüchte falsch sind, sollte man sich daran nicht allzu sehr stören. Vers 17. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Liebe Hörer, wenn Sie für Christus leiden, können Sie sich darüber freuen. Aber wenn Sie leiden, weil Sie sich unangemessen verhalten oder irgendwelche Sünden begangen haben, dann ist das eine ganz andere Angelegenheit. Weiter mit Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Dieser Vers erinnert uns daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, zum Menschen wurde und dass er als Mensch und Gott ans Kreuz gegangen ist. Er starb am Kreuz und der Geist Gottes hat ihn von den Toten auferstehen lassen. Weiter ab Vers 19. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist eine der Bibelstellen, die am häufigsten missverstanden werden. Wichtig ist, auf das Schlüsselwort in Vers 20 zu achten. Ich meine das kleine Wörtchen »als«. Wann predigte Christus den Geistern im Gefängnis? Die Antwort lautet, als Gott harrte und Geduld hatte, zur Zeit Noahs. Zur Zeit Christi waren die Geister derjenigen, denen Noah gepredigt hatte, im Gefängnis, denn sie hatten die Botschaft Noahs zurückgewiesen. Sie waren in die Hölle gekommen. Sie warteten auf das Urteil und waren verloren. An dieser Stelle im Bibeltext ist nicht gemeint, dass Christus zu ihnen kam und ihnen erklärte, wie er am Kreuz gestorben war, sondern er predigte durch Noah, Zitat, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs. 120 Jahre hatte Noah das Wort Gottes gepredigt. Er rettete seine Familie, aber sonst niemanden. Und es war der Geist Christi, der zur Zeit Noahs durch Noah gepredigt hat. Zur Zeit Christi dagegen waren diejenigen, die Noahs Botschaft zurückgewiesen hatten, bildlich gesprochen im Gefängnis. Damit ist aus meiner Sicht gemeint, dass ihnen der Tod Christi nichts bedeutete. Genauso wie er heute noch vielen Menschen nichts bedeutet. Auch sie werden verurteilt werden. Vers 21. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Ganz am Anfang dieses Verses heißt es, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Welche Taufe ist damit gemeint? Nicht die Wassertaufe, sondern die Taufe des Heiligen Geistes. Sie fügt uns zum Leib Christi, also zu der Gemeinde Christi, hinzu. Weiter heißt es, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen. Sie geschieht nicht nur durch Wasser, denn das würde nicht den sündigen Schmutz vom Leib abwaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Damit ist ein Glaube gemeint, der von der Auferstehung Jesu Christi überzeugt ist, welche das Wirken des Heiligen Geistes in ihr und in mein Leben gebracht und uns sozusagen wiederbelebt hat. Schließlich heißt es in Vers 22 über Jesus Christus, welcher ist zu Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Liebe Hörer, wir sind nur arme kleine Sünder hier unten, aber wir können zu ihm kommen und zur großen Schar der Erlösten gezählt werden. Wir werden vom Heiligen Geist getauft und gehören dann zum Leib Christi, weil er von den Toten zurückgekehrt ist und heute zur Rechten Gottes sitzt. Das war eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel. Im Mittelpunkt standen die Verse 8 bis 22 aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Beim nächsten Mal beginnen wir mit dem 4. Kapitel und der Frage, inwiefern uns das Leid zum Gehorsam gegenüber Gott führen kann. Ich bedanke mich nun herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.